Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Sie hören die zweite Folge der neuen Serie Dharma, die göttliche Ordnung, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba, in der Übersetzung aus dem Telugu ins Englische von Professor Kasturi. Es ist allgemein bekannt, dass Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Beginn seiner Ansprachen einen vedischen Text gesungen hat. Auch wir wollen die Folgen mit einem vedischen Text beginnen, gesungen von Bhagavan. Sie hören Satya Dharma Prema. Er mahnt uns: Höret, Mutter Erde ist glücklich, wenn Wahrheit, rechtes Handeln und Liebe dauerhaft sein werden. Die mannigfaltigen Wege für den universalen Frieden gibt es im Überfluss. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Satya Dharma Prema Nityamai Undina Udami Talli Ento Pulakarinchu Vishwashanti Nichu Vishwashanti Nichu divide s'occhia mucchezzu. Vinudu paratia, vire sutuda, vinudu. Vinudu paratia, vire sutuda.
Professor Kasturi schreibt im Vorwort: Möge dieses Buch dir die Liebe der Mutter offenbaren, aus der heraus Baba es geschrieben hat, die Autorität des Vaters, die hinter jedem darin enthaltenen Gebot steckt, die Erleuchtung des Lehrers, die jede Feststellung erhält, und die erhabene Universalität des Herrn, die dich auffordert, deine Persönlichkeit zu einem größeren Instrument des Dienens zu erweitern. In der Bhagavad Gita wird erklärt: Ich bin die Grundlage des göttlichen Seins, Brahman, das ewig und unvergänglich ist, des beständigen göttlichen Gesetzes und des höchsten Glücks. In der heutigen Sendung setzen wir die Lesung Dharma, die göttliche Ordnung, mit den Kapiteln 3 und 4 fort. In Kapitel 3, Bewusstsein des Selbst, erläutert Bhagavan, wie der Mensch zur Unsterblichkeit gelangen kann. Im nachfolgenden Kapitel 4, Dharma der Frau, zeichnet Bhagavan das Idealbild der Frau.
Kapitel 3 Bewusstsein des Selbst. Man kann der Unruhe nicht entkommen, solange die grundlegende Ignoranz fortbesteht. Reiner Wechsel der Beschäftigung, der durch den Wunsch nach mehr Komfort oder das Bedürfnis, einige zeitweilige Vorlieben zu befriedigen, entstanden ist, wird keine bleibende Zufriedenheit mit sich bringen. Das gleicht der Hoffnung, die Dinge in einem dunklen Raum lediglich durch die Neuanordnung der Möbel zu verbessern. Wenn stattdessen eine Lampe angezündet wird, wird selbst ohne diese Neuanordnung der Durchgang durch den Raum erleichtert. Es gibt keinen Anlass, überhaupt etwas mit den Möbeln zu unternehmen. So ist es auch in dieser umnachteten Welt schwierig, wahrheitsgemäß, richtig und friedvoll umherzugehen, ohne gegen das eine oder andere Hindernis zu stoßen. Wie könnt ihr dann Erfolg haben? Zündet die Lampe an. Lasst sie die Wirklichkeit offenbaren. Nehmt das Licht der Weisheit, Gnana. Das wird alle Schwierigkeiten auflösen. Ihr mögt einwenden, dass ihr dem Dharma gemäß lebt. Aber euer grundlegender Fehler besteht darin, dass eure Handlungen nicht im Geiste der Hingabe ausgeführt werden. Wenn das geschieht, erhalten sie das authentische Kennzeichen des Dharma. Einige kluge Leute mögen Zweifel anmelden und fragen: Können wir dann im Namen des Herrn töten und verletzen, wenn wir ihm die Handlung weihen? Nun, Wie kann ein Mensch die Einstellung einnehmen, alle seine Aktivitäten dem Herrn weihen zu wollen, ohne gleichzeitig rein in Gedanken, Wort und Tat zu sein? Liebe, Gleichmut, Aufrichtigkeit und Gewaltlosigkeit. Das sind die Tugenden, die einen Diener des Herrn begleiten. Wie können Grausamkeit und Gefühllosigkeit zusammen mit diesen Tugenden existieren? Um Selbstlosigkeit, den Geist der Selbstaufopferung und die spirituelle Erhabenheit zu erlangen, die für die hingebungsvolle Sicht erforderlich sind, muss man zuerst die vier Charakteristika Wahrhaftigkeit, Friedfertigkeit, Liebe und Gewaltlosigkeit erlangt haben. Ohne diese wird auch das Benennen einer Tat nicht zu einer demütigen Opfergabe machen. Handlungen, die Ausdruck von Dharma sind, sind unsterblich. Und nur diejenigen, die wissen, dass sie unsterblich sind, können sie ausführen. Das ist die höchste Bestimmung des Menschen. Anstatt dies zu erreichen, ist der Mensch versucht, Handlungen gegen den Dharma auszuführen. Der Mensch wertet sich überall selbst ab, vom Status als Kind der Ewigkeit zum Status eines Kindes der Vergänglichkeit. Mit Nektar in Reichweite trinkt er das Gift sinnlichen Vergnügens. Er vernachlässigt die Freude der Kontemplation über die fundamentale Atmanwirklichkeit des Universums und verheddert sich in den äußeren Fallstricken dieser objektiven Welt der Erscheinungen. Man kann nur beklagen, dass dieses Schicksal den Menschen überwältigt hat. In der Gita wird ebenfalls erklärt: Ich bin die Seligkeit von Brahman, von positiver Unsterblichkeit, von zeitlosem Dharma und ewiger Glückseligkeit. Vers 14.27 Ich bin die Grundlage des göttlichen Seins, Brahman, das ewig und unvergänglich ist, des beständigen göttlichen Gesetzes und des höchsten Glücks. Es ist dieser Dharma der Ewigkeit, der in den Upanishaden beschrieben wird. Und da die Gita der Kern der Upanishaden ist, wird dasselbe auch in der Gita betont. Die auf Dharma gegründete Lebensweise ist wie der Lebensatem selbst. Er ist die Straße zur Selbstverwirklichung. Diejenigen, die auf ihr unterwegs sind, sind dem Herrn lieb. Er weilt bei allen, die von Wahrheit erfüllt sind, deren Taten dem Dharma entspringen. Das ist der Grund, warum die Gita Arjuna lehrt, bestimmte Qualitäten zu entwickeln, die beim Praktizieren des auf dem Atman gegründeten Dharma hilfreich sind. Sie sind in den Versen 13 bis 20 im 12. Kapitel beschrieben. Diejenigen, die reichlich von der Quelle der Gita getrunken haben, werden sich ihrer erinnern. In diesem Zusammenhang ist der wichtigste Vers 12.20. Welche aber diesem überlieferten, unsterblichen Weg folgen, glaubensvoll mich als Höchsten betrachten, diese Hingegebenen sind mir sehr lieb. Welch großartige Vorstellung dieser Vers vermittelt. Es ist der abschließende Vers in der Reihe, die die Qualitäten, die man entwickeln soll, auflistet. Er nennt die ganze Gruppe den Weg des Dharma zur Unsterblichkeit. Der Herr hat darin erklärt, dass jene, die diese Qualitäten haben, jene, die auf ihn als das einzige Ziel vertrauen, jene, die eines Geistes an ihn gebunden sind, ihm am liebsten und am nächsten sind. Achtet auf den Ausdruck Dharma der Unsterblichkeit, der hier verwendet wird. Sinnt darüber nach und lasst euch davon inspirieren. Nur diejenigen verdienen den Nektar der Gnade des Herrn, die am Dharma des Herrn festhalten. Einfache Menschen glauben, dass sie Hingabe, Bhakti zum Herrn haben. Aber sie halte nicht inne, um zu überprüfen, ob der Herr Liebe zu ihnen hat. Leute, die sich danach sehnen, dies herauszufinden, sind ziemlich selten. Das ist in Wirklichkeit der wahre Gradmesser spirituellen Erfolgs. Der gleiche Mensch ist König für seine Untertanen, Sohn für seine Eltern, Feind für seine Feinde, Ehemann für seine Frau, Vater für seinen Sohn. Er spielt viele Rollen. Wenn man ihn jedoch fragt, wer er ist, wäre es falsch, wenn er irgendeine dieser Beziehungen als unverwechselbares Merkmal angeben würde. Denn es sind Merkmale, die sich auf physische Beziehungen oder Aktivitäten beziehen. Es sind alles Begriffe, die physische Verwandtschaft oder berufliche Beziehungen bezeichnen. Namen, die mit einem zeitweiligen Status verbunden sind. Ebenso wenig kann er antworten, dass er der Kopf, die Füße, die Hände und so weiter ist, denn diese sind nur die Glieder der physischen Form. Die Person ist wirklicher als alle Glieder, jenseits von Namen und Formen, die alle Unwahrheiten sind, die den zugrunde liegenden Brahman verbergen. Sie ist als Ich bekannt. Denkt über diese Wahrheit gut nach und entdeckt, wer dieses Ich wirklich ist. Wenn es so schwierig ist, euer Wesen zu analysieren und zu verstehen, wie könnt ihr dann mit Bestimmtheit über andere Wesen ein Urteil verkünden? Das, worauf ihr euch als Ich und Du bezieht, bezieht sich auf den Körper, die Erscheinung. Das ist nicht Sein, Sat. Der Atman ist eins und unteilbar. Dharma, der auf ihn gegründet ist, ist echter Dharma. Einige fragen: Du sagst immer wieder Atman, Atman. Nun, welche Gestalt oder Form hat dieser Atman? Woher jedoch sollte der Atman eine Form erhalten? Er ist ewig, unveränderlich, unsterblich. Er ist Güte, Recht, Wohltätigkeit. Er ist unwandelbar, unbefleckt. Er kann von keinem bestimmten Namen und keiner Form begrenzt werden. Er kann durch die Weisheit, die im und durch den als Ergebnis von Aktivität erlangten Körper entsteht, verstanden werden. Nur der Körper hat Name und Form. Und deshalb solltet ihr bei jeder Aktivität des Körpers den auf dem Bewusstsein des Atman gegründeten Dharma, Atma-Dharma, manifestieren. Es heißt, der Atman ist weder männlich noch weiblich, weder Rind noch Schaf noch Pferd noch Elefant noch Vogel noch Baum. Er ist jenseits solcher Kategorisierungen. Diese Unterscheidungen und Unterschiede entstehen auf der Grundlage von Aktivität. Der Atman ist unfähig zur Modifikation. Nur eines kann von ihm gesagt werden. Das ist, dass er ist. Die Quintessenz all dessen ist, dass der Atman das Absolute, das höchste Ziel, Paramartha, ist. Alles andere ist getrennt, unbedeutend, falsch, unwirklich, benennbar und identifizierbar. Nehmt eine Sänfte. Bevor sie es wurde, war sie ein Baum, der zu Brettern und Balken verarbeitet wurde und schließlich zu einer Sänfte. Mit jedem Formenwechsel ging ein Namenwechsel einher. Wenn jemand in einer Sänfte sitzt, käme er nicht auf die Idee zu sagen, er säße auf einem Brett oder einem Baum. Dinge unterliegen dem Wechsel. Sie sind nicht ewig. Sie sind nicht wirklich. Dinge können nur mit Hilfe von Name und Form unterschieden werden. Sie können nur mit ihren Merkmalen beschrieben werden, denn sie sind künstlich und vorübergehend. Was genau ist ein Stuhl? Er ist eine bestimmte Modifikation von Holz, nicht wahr? Entfernt das Holz und auch der Stuhl verschwindet. Denkt an das Holz, das die Substanz ist, und die Erscheinung des Stuhls wird verschwinden. So ist es auch mit Dharma. Varna Dharma, Brahmacharya Dharma, Grihastha Dharma, Vanaprastha Dharma, Sannyasa Dharma, die moralischen Verhaltensregeln, die für die vier Stände und die vier Lebensstadien spiritueller Schüler, Familienmitglied, Rückzug von der Welt, Freiheit von allen weltlichen Bindungen vorgeschrieben sind. Dieser Dharma, jener Dharma. Sie alle sind Modifikationen des grundlegenden Dharma, wie der Stuhl, die Bank, die Sänfte und so weiter Modifikationen von Holz sind. Die Vielfalt verschwindet, sobald ihr tief in ihre Natur eindringt. Die Dharmas auf der Erscheinungsebene verblassen und allein der göttliche Dharma bleibt. Die Möbelstücke verschwinden und allein das Holz bleibt übrig. So verschwinden auch die objektiven Dharmas und allein der göttliche Dharma, Atma Dharma, scheint in einzigartiger Herrlichkeit. Natürlich sind die Dharmas der Erscheinungsebene für die weltliche Laufbahn wichtig. Ich würde nicht sagen, dass dem nicht so ist. Wie Holz zu Möbeln verwandelt und verbraucht wird, muss der göttliche Dharma oder gleichbleibender innerer Frieden oder die innere Wahrheit von allem zu den Lebensregeln in der Familie, zum Lebenswandel eines Einsiedlers, zu den Pflichten der Stände, dem Dharma der Frau, dem Dharma des Mannes und so weiter geformt werden. Der Stoff ist bei allen der gleiche. Die Substanz ist identisch bei jeder einzelnen Form. Wie kann die Substanz aufgebraucht werden? Sie kann nur verwandelt und verändert werden. Und die verschiedenen Modifikationen können unterschiedlich benannt werden, wenn sie für verschiedene Zwecke benutzt werden. Der Atma Dharma kann stückweise betrachtet und für unterschiedliche Zwecke kategorisiert werden. So wie das Holz geschlagen, zersägt und zusammengefügt wird, bearbeitet und wiederbearbeitet wird, aber dennoch bleibt es Atma Dharma. Solange die verschiedenen Systeme von Dharma von diesem Holz abgeleitet werden, entsteht kein Schaden. Aber denkt daran, dass die Möbel niemals zum ursprünglichen Baum zurückverwandelt werden können. Wendet den Atma Dharma in den Bereichen der weltlichen Aktivitäten an, aber nennt die weltlichen Dharmas nicht Atma Dharma. Das hieße ein falsches Spiel mit dem Ideal, dem absoluten Treiben. Dharma ist der Pfad der Tugend. Der Pfad der Tugend ist das Licht. Das Licht ist Glückseligkeit, Ananda. Dharma ist gekennzeichnet durch Heiligkeit, Frieden, Wahrheit und Stärke. Dharma ist Yoga, Vereinigung, Verschmelzen. Er ist Wahrheit. Seine Eigenschaften sind Gerechtigkeit, Sinneskontrolle, Ehrgefühl, Liebe, Würde, Güte, Meditation, Mitgefühl, Gewaltlosigkeit. Solcher Art ist der Dharma, der durch alle Zeiten existiert. Er führt einen weiter zu universaler Liebe und Einheit. Er ist die höchste und nutzbringendste Disziplin. Diese ganze Entfaltung begann mit Dharma. All dies wird von Wahrheit gehalten. Wahrheit kann nicht von Dharma getrennt werden. Wahrheit ist das Gesetz des Universums, das dafür sorgt, dass die Sonne und der Mond sich in ihrer Bahn drehen. Dharma ist die Veden und die Mantren, die Weisheit, die sie vermitteln. Dharma ist der Kurs, der Pfad, das Gesetz. Wo immer es ein Festhalten an der Tugend gibt, dort kann man den Dharma der Wahrheit in Aktion sehen. Auch im Bhagavatam heißt es, wo Dharma ist, ist Krishna. Wo Dharma und Krishna beide zusammen sind, da ist der Sieg. Dharma ist die Verkörperung des Herrn. Da die Welt selbst der Körper des Herrn ist, ist die Welt lediglich ein anderer Name für moralische Ordnung. Niemand kann dies jetzt oder jemals leugnen.
E antes ulloses τον ανθρώπων λαλό και τον αγγέλο αγάπην δε μη έχω κι εγώ να χαλκώ σηκών ή κυμβαλώ αλλά να ζω. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσαν την πίστη μου ως θεώρη με θυστάνην αγάπην δε μη έχω. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσω με αγάπην δε μη έχω. Αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη μου ζηλή, η αγάπη μου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου
Λούκας χειμωνή, μου ζητείτε αυτή. Μου παροξύνετε, μου λογίζετε το κακό. Που χέρι επί τη αδικία συγχαίρετε η αλήθεια. Πάντα στέγη, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη
Kapitel 4 Dharma der Frau. Die Menschen sprechen von verschiedenen Pflichten, Rechten und Verpflichtungen. Aber diese sind nicht das grundlegende Wesen der Wahrheit. Sie sind nur Mittel und Wege, um die Komplikationen des Lebens zu regulieren. Sie sind nicht fundamental. All diese Moralcodes und akzeptierten Verhaltensregeln sind durch die Notwendigkeit entstanden, für die beiden Arten von Geschöpfen und die beiden Arten der Natur, das heißt männlich und weiblich, zu sorgen. Sie heißen Prakriti und Paramatman. Grob und feinstofflich, unbewusst und bewusst, das alles durchdringende Duett. Diese ganze Schöpfung entstand durch die wechselseitige Beziehung des Unbewussten und des Bewussten, nicht wahr? So hat sich alles Weitere aufgrund dieser Zweiteilung entwickelt. Die gesamte Verzweigung und Detaillierung von Dharma beruht auf Folgendem: dem männlichen und weiblichen. Deshalb ist der hauptsächliche Dharma für den praktischen Fortschritt der Welt die tugendhafte Lebensführung und das moralische Verhalten dieser beiden. Was immer irgendein großer Lehrer auch lehren mag, es kann nicht über diese beiden verschiedenen Naturen hinausgehen. Der Dharma des männlichen, Purusha Dharma, und der Dharma des weiblichen sind bedeutende Anwendungen des oben erwähnten Dharma der Wahrheit, Satya-Dharma. Andere Regeln und Disziplinen sind lediglich Beigaben, Nebenflüsse wie die Flüsse, die in die Godavari fließen. Sie beziehen sich auf die verschiedenen Umstände, Situationen und Zustände, die vergänglich sind. Ihr müsst auf den Hauptfluss achten und nicht auf seine Nebenflüsse. Nehmt in ähnlicher Weise den wichtigen männlichen Dharma und weiblichen Dharma als Hauptleitlinien des Lebens und gebt den kleineren zusätzlichen Dharmas keinen entscheidenden Platz im Lebensschema. Das weibliche Prinzip wird als die Illusion, die der Herr sich auferlegt hat, beschrieben, als die Energie, mit der er sich aufgrund seines eigenen Willens ausgestattet hat. Dies ist die weibliche Form, Maya. Aus diesem Grund wird die Frau als Verkörperung der höchsten Schöpferkraft Parashakti Swarupa angesehen. Sie ist die treue Begleiterin des Mannes, sein Schicksal. Da sie die Konkretisierung des Willens des Herrn ist sie Geheimnis, Wunder, Repräsentant des beschützenden Prinzips, die Königin des Heims, seine Wohltäterin, das Licht des Hauses. Frauen, die das Gefäß der Schöpferkraft sind, sind keineswegs minderwertig. Wie erfüllt von Stärke, Geduld und Liebe ist ihre Natur. Ihre Fähigkeit zur Selbstkontrolle wird selten vom Mann erreicht. Sie sind Beispiel und Führer für Männer auf dem spirituellen Pfad. Reine, selbstlose Liebe ist Frauen angeboren. Frauen, die voller Wissen sind, die kultiviert sind, der Liebe verpflichtet und die eifrig darauf bedacht sind zu unterscheiden, ob ihre Worte und Taten mit Dharma übereinstimmen, solche Frauen sind wie die Göttin Lakshmi, die dem Haus Freude und Glück bringt. Das Haus, in dem Mann und Frau durch heilige Liebe verbunden sind, in dem beide täglich Bücher lesen, die die Seele nähren, in dem der Name des Herrn besungen und seiner Herrlichkeit gedacht wird, dieses Haus ist wirklich das Haus des Herrn, Vaikuntha. Die Frau, die in Liebe mit ihrem Mann verbunden ist, ist in der Tat eine Blume, die einen seltenen Duft verströmt. Sie ist ein wertvoller Edelstein, der Glanz in der Familie verbreitet. Eine Frau, die mit Tugenden ausgestattet ist, ist wirklich ein brillantes Juwel. Keuschheit ist das Ideal für die Frauenschaft. Durch die Kraft, die ihnen diese Tugend verleiht, können sie alles erreichen. Savitri war durch diese Kraft in der Lage, das Leben ihres Mannes zurückzugewinnen. Sie kämpfte sogar mit dem Herrn des Todes. Anasuya, die Frau des weisen Atri und Mutter Dattatreyas, war in der Lage, selbst die Trinität in Säuglinge zu verwandeln. Nalayani, die ihrem leprakranken Ehemann treu ergeben war, konnte durch die geheimnisvolle Kraft ihrer Keuschheit die Sonne in ihrem Lauf anhalten. Keuschheit ist das Kronjuwel der Frauen. Das ist die Tugend, für die sie am meisten gerühmt werden muss. Ihre wohltuenden Auswirkungen sind unbeschreiblich. Sie ist ihr Lebensatem. Durch ihre Keuschheit und die daraus resultierende Kraft kann sie ihren Mann vor Unheil bewahren. Sie erlöst sich selbst durch ihre Tugend und gewinnt zweifellos durch ihre Keuschheit sogar den Himmel. Damayanti verbrannte durch die Macht ihres Wortes einen Jäger zu Asche, der versucht hatte, sie zu belästigen. Sie ertrug alle Härten eines einsamen Lebens in der Wildnis, als ihr Mann, König Nala, sie allein ließ, weil er plötzlich einem grausamen Schicksal zum Opfer fiel. Bescheidenheit ist wesentlich für Frauen. Sie ist ihr unbezahlbares Juwel. Es widerspricht dem Dharma, wenn eine Frau die Grenzen der Bescheidenheit übertritt. Diese Grenzüberschreitung bringt viel Unheil mit sich. Ja, die Herrlichkeit der Frauenschaft selbst wird zerstört. Ohne Bescheidenheit fehlt der Frau jegliche Schönheit und Kultur. Demut, Reinheit in Denken und Verhalten, Sanftmut, Hingabe an hohe Ideale, Feinfühligkeit, ein freundliches Wesen. Die typische Mischung all dieser Qualitäten ist Bescheidenheit. Sie ist das Juwel der Frauen von unschätzbarem Wert. Die bescheidene Frau wird sich aufgrund ihres angeborenen Sinns für das Angemessene immer innerhalb der Grenzen bewegen. Sie ist automatisch gewahr, welches Verhalten angemessen und welches unangemessen ist. Sie hält sich nur an tugendhaftes Handeln und Verhalten. Bescheidenheit ist der Prüfstein für die Größe einer Frau. Wenn eine Frau nicht bescheiden ist, verletzt sie die Interessen der Frauenschaft, abgesehen davon, dass sie ihre eigene Persönlichkeit untergräbt. Sie ist wie eine Blume ohne Duft, die die Welt weder schätzt noch ehrt, nicht einmal billigt. Fehlt einer Frau Bescheidenheit, so ist ihr Leben, wie reich es in Bezug auf andere Errungenschaften auch sein mag, verschwendet und leer. Bescheidenheit erhebt sich zu den Höhen erhabener Heiligkeit. Die bescheidene Frau hat Autorität im Haus und außerhalb, sowohl in der Gemeinschaft als auch in der Welt. Einige mögen einwenden und fragen, aber heute werden Frauen, die alle Gewissensbisse in Bezug auf Bescheidenheit in den Wind schlagen, geehrt. Sie stolzieren erhobenen Hauptes einher und die Welt ehrt sie keinen Deut weniger. Ich brauche mich mit diesen Gepflogenheiten der gegenwärtigen Welt nicht vertraut zu machen. Ich befasse mich nicht mit ihnen. Es mag sein, dass sie auf eine Art geehrt und geachtet werden. Aber die Achtung gebührt ihnen nicht und ist nicht verdient. Wenn Ehre denen erwiesen wird, die sie nicht verdienen, kommt dies einer Beleidigung gleich. Sie zu akzeptieren, wenn sie einem erwiesen wird, bedeutet, das Geschenk selbst herabzuwürdigen. Es ist keine Ehre, sondern Schmeichelei, mit der die Selbstsüchtigen und Gierigen die Unbescheidenen überhäufen. Natürlich wird die bescheidene Frau sich nicht nach Ehre und Ruhm sehnen. Ihre Aufmerksamkeit wird immer auf die Grenzen gerichtet sein, die sie nicht überschreiten will. Ehre und Ruhm kommen ungebeten und unbemerkt auf sie zu. Der Honig in der Blume oder dem Lotus sehnt sich nicht nach Bienen. Sie bitten die Bienen, nicht zu kommen. Da die Bienen die Süße gekostet haben, suchen sie von sich aus nach den Blumen und setzen sich darauf. Sie kommen aufgrund der Bindung zwischen ihnen und der Süße. Eine solche Beziehung besteht auch zwischen der Frau, die die Grenzen kennt, und der Achtung, die sie weckt. Wenn ein Frosch auf einem Lotus sitzt und der Welt diese Tatsache verkündet, bedeutet das, dass er den Wert der Schönheit oder Süße dieser Blume kennt? Hat er davon gekostet? Er mag dem Lotus schmeicheln, aber hat er erkannt, was dieser enthält? Die Ehre und der Ruhm, die den Frauen von heute entgegengebracht werden, sind solcher Art und werden von Leuten erwiesen, die nicht wissen, was Wertschätzung verdient und wie sie verdient wird. Sie kennen die Beurteilungskriterien nicht. Sie haben keinen Glauben an die höchsten Werte. Sie respektieren nicht das wirklich Gute und Große. Wie können wir dann das, was sie anbieten, Ehre und Respekt nennen? Es kann als Krankheit oder bestenfalls als Etikett bezeichnet werden. Das ist alles. Die Prinzipien des göttlichen Dharma erlauben nicht, den Begriff Frau auf eine Frau ohne Bescheidenheit anzuwenden. Wenn ein Mensch, der nicht den Atma-Dharma lebt, mit Respekt und Achtung überhäuft wird, gleicht das dem Anhäufen von Schmuck auf einen Körper, der kein Leben in sich hat. Die Seele, die den Körper verlassen hat, kann sich an der Achtung, die dem Leichnam erwiesen wird, nicht erfreuen. Ebenso gilt, wenn ein Mensch, der Wirklichkeit nicht gewahr ist, der den Zweck der Verkörperung des Atman nicht erfahren hat, mit Ruhm und Herrlichkeit gekrönt wird, wer hat Freude daran? Die bescheidene Frau wird solch bedeutungslosen Unsinn nicht beachten. Sie wird stattdessen Selbstachtung suchen, die sehr viel befriedigender ist. Das ist das Charakteristikum, das sie zur Lakshmi des Hauses macht. Deshalb wird die Frau als Lakshmi des Heimes bezeichnet. Wenn die Frau dieses Merkmal nicht besitzt, wird das Haus zu einer Stätte der Hässlichkeit. Die Frau ist die Stütze des Hauses und der Religion. Sie pflanzt und pflegt religiösen Glauben oder sie lässt ihn verdorren und reißt ihn aus. Frauen haben eine natürliche Begabung für den Glauben und spirituelles Bemühen. Frauen mit Hingabe, Glauben und Sanftmut können Menschen den Pfad zu Gott und zur Praxis heiliger Tugenden führen. Sie steht früh vor dem Morgengrauen auf, säubert das Haus und, nachdem sie gebadet und so weiter hat, setzt sie sich eine Weile hin, um Mantren zu wiederholen und zu meditieren. Sie hat in ihrem Haus einen kleinen Raum, der der Anbetung des Herrn dient. Sie stellt dort Bildnisse des Herrn, aber auch Bilder von heiligen Weisen, Meistern und Führern auf. Sie betrachtet den Raum als besonders heilig und fühlt die Atmosphäre sowohl morgens als auch abends mit ihren Gebeten, ebenso an heiligen Fest- und Feiertagen. Eine Frau, die dies unverwandt tut, ist in der Lage, selbst ihren atheistischen Ehemann zu verwandeln, ihn zu überzeugen, sich den Gebeten anzuschließen oder gute Taten oder eine soziale Tätigkeit auszuführen, die durch Hingabe an den Herrn gekennzeichnet ist. In der Tat ist es die Frau, die das Haus instand hält. Das ist ihre Aufgabe. Sie ist wahrhaft die Repräsentantin der Schöpferkraft, Shakti. Wenn die Frau andererseits versucht, den Ehemann vom Pfad, der zu Gott führt, abzuhalten, ihn von der spirituellen auf die sinnliche Ebene zu ziehen, oder wenn der Ehemann die Frau, die Freude an ihren spirituellen Bemühungen findet, so behandelt, als ginge sie den falschen Weg und versucht, sie davon abzubringen, so ist das Heim eines solchen Paares den Namen nicht wert. Es ist kein Heim. Es ist ein Inferno, wo Gespenster und üble Geister hausen. Die Frau sollte wirklich danach streben, das Wissen von der Seele zu erlangen und jeden Moment im Bewusstsein leben, dass sie nur der Atman ist. Sie muss immer den Wunsch verspüren, mit dem göttlichen Bewusstsein eins zu werden. Das Heim, in dem eine solche Frau lebt, und in dem Mann und Frau ihr Leben im Schatten großer Ideale führen, in dem sie gemeinsam die Herrlichkeit des Namens Gottes besingen und sich mit guten Taten befassen, in dem Wahrheit, Frieden und Liebe herrschen, in dem regelmäßig heilige Bücher gelesen werden, in dem die Sinne unter Kontrolle sind und die ganze Schöpfung aufgrund des Wissens von der grundlegenden Einheit der ganzen Schöpfung gleich behandelt wird. Solch ein Heim ist mit Sicherheit der Himmel auf Erden. Eine Ehefrau mit einem solchen Wesen ist eine Ehefrau, die diesen Namen verdient. Sie muss wirkliche Liebe für ihren Mann empfinden. Nur dann darf sie Hausfrau genannt werden. Nur dann ist sie das Instrument und der Begleiter des Dharma, des Wohlstands und der schöpferischen Impulse. Sie, die das Denken ihres Mannes kennt und sanft und liebenswürdig spricht, ist der wirkliche Freund. Manchmal nimmt die Ehefrau sogar die Rolle des Vaters an, wenn sie den Ehemann auf dem Pfad des Dharma hinweisen muss. Wenn der Ehemann krank daniederliegt, so ist sie die Mutter. Frauen müssen der Sorge für ihren Mann den ersten Platz einräumen. Das ist wahre Anbetung für sie. Ihre Gebete und der Gottesdienst und die Andacht können warten. Wenn sie ihrem Mann nicht dient, kann sie keine Glückseligkeit beim Gottesdienst oder der Meditation erfahren. In der Tat muss der Herr, repräsentiert durch den Ehemann, willkommen geheißen werden. Und der ganze Dienst, der ihm erwiesen wird, muss auf die Ebene der Verehrung gehoben werden. Das ist der Pfad echter Pflichterfüllung. Wenn jede Handlung um des Atmen willen und zum Zwecke des Verschmelzens mit dem Höchsten Selbst vollzogen wird, dann kann die Aktivität als dem Herrn geweiht angesehen werden. Alle derartigen Taten retten, sie binden nicht. Gleichgültig, wie schlecht oder niedrig der Ehemann ist, die Frau muss ihn durch Liebe umstimmen, korrigieren und ihm helfen, den Segen des Herrn zu gewinnen. Es ist nicht richtig, das Gefühl zu haben, dass nur ihr Fortschritt wichtig ist und seine Besserung und Erhebung sie nichts angeht. Andererseits muss sie glauben, dass das Wohlergehen des Mannes, die Freude des Mannes, die Wünsche des Mannes, die Rettung des Mannes auch für sie das Allheilmittel sind. Solch eine Frau wird automatisch die Gnade des Herrn empfangen, ohne besondere Anstrengung. Sie wird über sie ausgeschüttet werden. Der Herr wird immer an ihrer Seite sein und ihr in allem freundlich gesinnt sein. Durch ihre Tugendhaftigkeit wird sie die Rettung des Ehemannes sichern.
Adhika Bhashinchu Suratvam Adhikamaye Adhika Bhashinchu Suratvam Adhikamaye Karya Surata Chininchi Karigi Poye
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir nähern uns nun dem Schluss dieser Sendung. In dem folgenden Lied Adhika Bhashinchu sagt uns Bhagavan Sri Satya Sai Baba, die unerschrockene Sprache hat alle einengenden Grenzen überschritten. Die Effizienz in Tätigkeiten hat sich vermindert und ist dahingeschmolzen. Das Interesse für Hingabe, Glauben und Vertrauen ging verloren. Freiheit ohne Verantwortung hat zugenommen. Das ist aus dem Leben der heutigen Studenten geworden.
Suratvamadikamaye Adhika Bhashinchu Suratvamadikamaye Karya Surata Chininchi Karigi Poye
భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయే అధిక భాషించు సూరత్వమధికమయ్యే అధిక భాషించు సూరత్వమధికమయ్యే కార్యసూరత క్షీణించి కరిగిపోయే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in dieser Sendung die zweite Folge aus dem Buch Dharma Vahini, die göttliche Ordnung, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers, Produktion und Text Inge Sadai. Mögen Bhagavans Liebe und Segen Sie alle begleiten. Om Sai Ram.
సూరత క్షీణించి కరిగిపోయే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ